Schrift und Tradition. Ich habe es ja schon angesprochen, auch die Meinung der katholischen Kirchen, also der römisch-katholischen und der orthodoxen Kirchen. Schrift und Tradition stehen für die katholisch-apostolischen Lehrer nicht gleichrangig nebeneinander. Vielmehr gilt die Schrift als Norm, an der alle kirchliche Tradition gemessen werden muss. Und insofern stehen sie schon auf dem von Luther fest behaupteten Sola Scriptura, allein die Schrift ist Norm und Richtschnur. Wo die Schrift spricht, muss die Tradition der Kirche entweder übereinstimmen oder schweigen. Freilich sind sich die katholisch-apostolischen Lehrer der Tatsache bewusst, dass die behauptete Normativität der Schrift nicht in ein überspanntes Schriftprinzip verwandelt werden darf, wonach die Bedeutung der Kirche im Prozess der Kanonbildung aus den Augen verloren wird. Das heißt, damit ist gesagt, dass man immer bedenken muss, wie die Zusammenstellung der Heiligen Schriften entstanden ist. Da haben ja ganz bestimmte Überlegungen auch bei den entsprechenden Konzilen eine Rolle gespielt. Schrift und Kirche müssen in einer engen Verbindung bleiben. Und die Entstehung der Bibel, so wie sie vorliegt in der Zusammenstellung der Heiligen Schriften, ist gleichzeitig ein Handeln der Kirche und somit auch ein Stück Tradition. Der Apostel Armstrong für Irland zeigt besonders anhand der Entwicklung des Kultus, also des Gottesdienstes, auf, dass die Überlieferungen, welche dem Geist und Buchstaben der Schrift nicht widersprechen, nicht von vornherein abgelehnt werden dürfen. Ein kultischer Purismus, also ein Reinheitsfimmel, würde ich jetzt mal frei übersetzen, also das ist vielleicht am extremsten so in den reformiert geprägten evangelischen Bereichen deutlich, wo also nicht mal das Kreuz mehr zu sehen ist. Also ein solcher Purismus, welcher nur das in der Schrift Enthaltene gelten lassen will, widerspreche der Praxis und Erfahrung der Kirche in allen ihren Teilen. Das will also sagen, es sind Dinge in der Entwicklung der Kirchengeschichte entstanden, die gehören einfach zum Gottesdienst, zum kultischen Leben der Gemeinde dazu. Sie haben ihr Recht, ja mehr noch. Sie sind aufgrund auch der Erfahrung vieler Menschen und auch aufgrund der Erfahrung, dass auch äußere Dinge oft den Glauben unterstützen können, durchaus sehr sinnvoll und wertvoll. Also ich habe in meinem geistlichen Werdegang auch zum Beispiel gelernt, das Kreuz zu schlagen, sich zu bekreuzigen, ist eine Hilfe, sich der Gegenwart Christi bewusst zu machen. Wenn ich in eine Kirche komme, auch in ihre heute, ich schlage das Kreuzzeichen und weiß, Christus, ich sehe dein Kreuz und ich möchte mich einfach der Tatsache vergewissern und dich vergewärtigen, dass du hier bist. Oder eine Ikone oder eine bestimmte Form von Musik, all diese Dinge können den Glauben durchaus unterstützen. Das steht noch nicht so in der Bibel, aber es ist gewachsen und gehört durchaus auch zum gottesdienstlichen Leben der Kirche hinzu. Bei aller Unterschiedlichkeit und Unterschiedlichkeit der Traditionen. Gerade im Bereich der Gestaltung und Entfaltung des Gottesdienstes ist nach Armstrong ein angemessener Entwicklungsbereich echter und positiver Traditionen. In der Auseinandersetzung mit seiner schottischen Heimatkirche lehnt Thomas Carlyle den Ratschlag Calvins, also des reformierten Lehrers seiner Kirche, als unbesonnen ab. Man möge an kirchlicher Tradition nur das beibehalten, was in der Schrift belegbar sei. Carlyle meint, viel weiser sei Luthers Rat gewesen, all das an kirchlicher Tradition beizubehalten, was der Schrift nicht widerspreche. Ich denke, das ist ein guter Grundsatz. Diejenigen, die Luthers Rat folgten, hätten damit ihrer Überzeugung Ausdruck gegeben, dass die Kirche trotz ihres Verfalls noch immer der Tempel des Heiligen Geistes, das Gefäß der Wahrheit Gottes und der Schauplatz gewesen sei, auf dem man mit Gottes Handeln rechnen musste. Diese Frage hat ja in der Entwicklung der neuapostolischen Kirche auch eine große Rolle gespielt. Sie wissen das vielleicht aus der Kenntnis dieser Geschichte, dass ja unter dem Einfluss des Apostels Menkov ein sehr radikaler Bruch mit allen geschehen ist, was sozusagen an katholisch-apostolischer Tradition noch in der alten neuapostolischen Kirche, damals apostolischen Gemeinde vorhanden war, also Gewänder, bestimmte Liturgieformen und so weiter, hat man sehr radikal gebrochen, auch aufgrund der Meinung, Menkov war reformierter Prediger, das alles sei Schnullifax und sei alles nicht sinnvoll und würde nur ablenken und so weiter. Allein das, was in der Bibel ist, allein die Heilige Schrift, bestimme auch die Ausgestaltung des Gottesdienstes. Wenn Sie junge Menschen zum Beispiel, ich mache mal einen ganz kurzen aktuellen Ausflug, ich weiß nicht, ob Ihnen der Ort Tese ein Begriff ist, ich glaube, ich habe letzte Mal auch schon mal bin drauf zu sprechen gekommen, eine ökumenische Bruderschaft im Herzen Burgunds in der Nähe von Cluny, die in für mich faszinierender Weise Jugendliche anzieht und anzusprechen versucht und auch tatsächlich erreicht. Wie machen die das? Die kommen da ohne Duftstoffe aus und irgendwelche Riechkerzen oder weißt du, Kuckuck, sondern oder irgendwelche Tricks oder irgendwelche besonderen musikalischen Darbietungen oder so. Eine ganz schlichte Form des Gottesdienstes mit einer Gebetsstille, bestimmten Liedern, Ikonen, Kerzen, Gesprächen, ganz schlichte, einfache Formen. Da steht auch vieles nicht in der Bibel, aber es sind ähnlich wie bei den katholisch-apostolischen Vätern Dinge, die aus langer, jahrhundertelanger Erfahrung der Kirche erwachsen, sinnvoll zusammengetragen worden sind, auf ein Maß begrenzt worden sind, das sinnvoll ist, nicht überladen, und es spricht Menschen an. Der Glaube geht nicht nur durch den Kopf, nicht nur durch den Intellekt, der geht durchs Herz und der geht auch durch äußere Zeichen. Und manch einer, dem geht eben auch wirklich das Herz auf, wenn er Gott über einen Sonnenaufgang loben kann oder er hört die Matthäus-Passion oder er sieht ein wunderschönes Gemälde. Das alles ist wichtig und darf nicht einem Puritanismus zum Opfer fallen. Diese von den katholisch-apostolischen Lehrern vertretene Bejahung kirchlicher Traditionen, sofern sie mit dem Geist der Schrift im Einklang steht, ist weit entfernt von einem gedankenlosen Traditionalismus. Nach Carlyle muss die Tradition der Kirche notwendigerweise fehlerhaft sein, da über 18 Jahrhunderte hindurch das apostolische Amt fehlte. Das ist zwar wahr, aber sie haben immer festgehalten, dass dennoch Gott in seiner Güte und Gnade ein hohes Maß auch an Erkenntnis der Wahrheit und natürlich an Wirksamkeit des Heiligen Geistes in seiner Kirche ermöglicht hat. Wiewohl es mit dem Apostelamt vollkommener ist, das glaube ich jedenfalls. Wenn es nun wahr ist, dass Gott seiner Kirche wieder Apostel gegeben hat, wie verhalten Sie sich den Traditionen der Kirchenabteilungen gegenüber? Nach dem Apostel Coadjutor oder Apostelhelfer Charles Böhm, der für Norddeutschland zuständig war, verwerfen die Apostel nichts von den mannigfachen Lehren und Gebräuchen der Christenheit, sofern sie Gottes Werk im Heiligen Geist sind. Wir berühren jetzt einen sehr, sehr wichtigen ökumenischen Punkt, der eigentlich für die Entstehung der urapostolischen Gemeinden von eminenter Bedeutung war. Vielleicht vielmehr bemühten die Apostel sich, alles in der Kirche vorhandene Gute und Wahre zu erkennen, zu ehren, zu pflegen und Christus damit zu dienen. Hierzu gehöre Demut und Glaube. Die unterscheidungslose Annahme und Anerkennung aller in der Kirche vorhandenen Ordnungen, Lehren und Gebräuche verrate ebenso sehr einen fleischlichen Sinn wie ihre unbedingte Verwerfung. Also nicht alles einfach annehmen, aber auch nicht einfach alles verwerfen. Wer alles in der Kirche vorhandene als göttlich ansehe, sei von der Wahrheit ebenso entfernt wie derjenige, der die ganze Christenheit als abgefallen verwirft. Nach Böhm gilt es, in dem vorhandenen Verfall das durch Gottes Gnade und Treue erhaltene und übrig gebliebene Göttliche mit demütigem und liebevollem Sinn zu sehen und zu suchen, sowie das der Kirche verloren gegangene wiederzufinden. Und wenn die Liturgie der Apostel, der obere Apostel, vieles aus den gottesdienstlichen Traditionen der anglikanischen, griechischen und römischen Kirche, auch evangelischen Kirche, aufgenommen hat, dann nicht aus einem merkwürdigen Eklektizismus, also einem Prinzip, alles irgendwie zu sammeln und irgendwie zusammenzustellen, oder Mangel an eigener Überlegung, sondern aufgrund des gerade entfalteten Verständnisses von kirchlicher Tradition. Wer mit einer tiefen Liebe Christi, ganz im Geiste von Johannes 17, auf dass sie eins seien, wer mit dieser tiefen Liebe Christi das Ganze der Kirche sieht, der Kirche Jesu Christi in dieser Welt, mit aller ihrer Unterschiedlichkeit, mit den unterschiedlichen Menschen und unterschiedlichen Mentalitäten. Liebe Schwestern und Brüder, das meiste an Unterschiedlichkeit basiert ja nicht unbedingt auf theologischen Auffassungen, sondern ist oft mentalitätsbedingt. Der eine neigt mehr zum Konservativeren. Das ist seine Struktur und so hat Gott ihn gemacht. Amen. Und der andere ist mehr der kritische, vorwärtsdrängende Geist und die gehören alle. Wir müssen einander, da will ich dann nochmal drauf kommen, in unserer Unterschiedlichkeit annehmen und das zum Positiven kehren. Dann wird Gott in seiner Kirche auch verwirklicht werden können. Und so wie das in einzelnen Gemeinden ist, ist es mit den Kirchen insgesamt auch. Und wer will sagen, ob eine pfingstlerische Kirche in Afrika besser sei als eine griechische Mönchsgemeinschaft auf dem Athos oder ein lutherischer Nonnenorden in Norwegen, nun also mit ihrer speziellen Frömmigkeit anders als eine apostolische Gemeinde Düsseldorf. Ja? Jeder hat seine eigene Prägung und vielleicht gehört es auch zur Weisheit Gottes, dass er Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit auch ein Stück in die Gemeinschaft geführt hat, in der sie sich dann letzten Endes auch wohlfühlen. Aber man darf es nicht zementieren, man darf nicht sagen, wir, und das machen Sie ja am allerwenigsten, ich weiß, dass Ihre Gemeinschaft ökumenisch sehr offen ist, das sehe ich mit großer Freude. Und für die Apostel von Albury war das ganz wichtig. Das war eigentlich, insofern, man hat sie ja immer als Sekte auch bezeichnet, für mich sind sie das ganze Gegenteil von Sekte gewesen. Nicht? Indem sie das Unterschiedliche, das Zertrennte versucht haben zusammenzuführen, indem sie die Wahrheiten aller kirchlichen Abteilungen zusammengetragen, auf den Prüfstand gestellt haben, abgewogen haben, prüfet alles, das Gute behaltet und nach ihrer Inspiration, nach dem, was Gott in ihnen an Erkenntnis gelegt hat, dann gesagt haben, die und die und die und die Dinge. Das ist das möglicherweise Einigende, was in dieser Welt auch Christen wieder zusammenführt. Ich habe immer salopp gesagt, katholischer Kultus, evangelische Lehre, das ist ein bisschen sehr grobes Raster, aber das kann man bei dieser Gemeinschaft durchaus sagen. Ich komme jetzt mal zum Schluss, sonst ich will ja nicht, dass es Ihnen geht wie in meiner Gemeinde, wo es immer hieß, 20 Minuten Predigt bei Albrecht Schröter ist besser als überhaupt keinen Schlaf. Noch ein Wort zum Thema Schrift und Bekenntnis. Auch das ist ja ein wichtiger Punkt. Bekenntnis, damit sind die Glaubensbekenntnisse gemeint und also die alten und auch die neueren. Wie verhält sich die Schrift, wie verhält sich die Kirche und die Glaubenden in der Kirche zum Thema Schrift und Bekenntnis. Bekannterweise sind die drei altkirchlichen Glaubensbekenntnisse das apostolische, das in der Mitte des 2. Jahrhunderts entstanden ist, das nizänische, das Anfang des 4. Jahrhunderts entstanden ist und das athanasianische aus dem 7. Jahrhundert. Diese drei altkirchlichen ökumenischen Bekenntnisse, die noch vor der großen Kirchenspaltung formuliert worden sind, Grundlage und Basis bis heute eigentlich für die meisten traditionellen Kirchen in dieser Welt. Ich weiß nicht, wie es mit Ihrer Gemeinschaft ist. Sie spielen nach wie vor auch eine prägende Rolle, sehr schön. Und auch in den katholisch-apostolischen Gemeinden sind auch alle Weihen, Segnungen, Zulassungen zum Diakonat, Priesterweihe, Einsegnung ins Bischofsamt und so weiter immer auch auf diese Bekenntnisse hin erfolgt. Und wenn die katholisch-apostolischen Gemeinden sich die zahlreichen Testimonies, also die Zeugnisse der Apostel als auch anderer, wenn die Apostel auch eine ganze Reihe solcher Zeugnisse formuliert haben, Testimonium hieß das damals, eine ganze Reihe von Texten, die für die Entwicklung der katholisch-apostolischen Gemeinden, auch für Geistliche und Gruppen im Verlauf dieser Bewegung wichtig waren, aber darauf verzichtet haben, sie zu immer gültigen Bekenntnissen zu machen. Nicht mal mit dem berühmten Testimonium ist das geschehen, dass sie gesagt haben, die Kirche an sich muss jetzt dieses Testimonium als ein Bekenntnis gleich den altkirchlichen ansehen. Denn zeigt das, dass sie vor diesen alten Bekenntnissen eine sehr, sehr hohe Achtung hatten und sie in ihrer übergeordneten Bedeutung anerkannt haben. Sie wollten keine zusätzlich verpflichtenden Bekenntnisse. Im Gegenteil, sie hielten es durchaus für problematisch, dass durch zusätzliche Bekenntnisse wie etwa die Augsburgische Konfession der Protestanten, dann gibt es wieder Bekenntnisschriften des Tridentinischen Konzils der katholischen Kirche im 17. Jahrhundert, das ging dann wieder gegen die Protestanten und so, das ist alles Unfug. Entschuldigung, ein bisschen salopp gesagt. Natürlich steckt da sehr viel Wichtiges auch drin und ich kann natürlich als guter Evangelischer meine Augsburgische Konfession nicht tadeln, aber das darf man nicht in diese Dignität heben, wie die altkirchlichen Bekenntnisse es waren und bleiben. Schließlich zum Schluss die Schrift und das kirchliche Amt der Lehre und Leitung. Das ist ja auch ganz spannend. Die katholisch-apostolischen Lehrer weisen vielfach darauf hin, dass die Schriften des Neuen Testaments unter der Voraussetzung geschrieben worden sind, dass Gott lebendige Menschen dazu gesetzt hat, um die Kirche in jeder Hinsicht zu lehren und zu leiten. Das ist wichtig. Dazu gibt es Ämter. Daher seien auch die Wahrheit von der Dreifaltigkeit Gottes oder die Lehre von der Kirche in den Gelegenheitsschriften des Neuen Testamentes nicht systematisch dargeboten, wenn sie auch in ihnen enthalten seien. Eben weil das, weil es so ist, dass in den neutestamentlichen Schriften keine komplexen, fertigen theologischen Traktate stehen, sondern es sind Gelegenheitsschriften wie die Paulusbriefe. Deswegen ist es notwendig, dass es von Gott eingesetzte und von Gott befähigte und inspirierte Menschen gibt, die diese Botschaft zu interpretieren wissen und damit auch das lebendige Zeugnis weitergeben. Die Schrift enthalte keine systematischen Lehrgebäude, weil sie nie in der Absicht verfasst worden sei, die Stelle der Lehrer und Führer der Kirche einzunehmen. Um die Heilige Schrift mit vollem Nutzen lesen zu können und um vor einseitiger und irrtümlicher Auslegung und Anwendung bewahrt zu werden, müsse man erst im Besitz einer, ja, reinen Lehre, jetzt legen Sie mich auf das Wort rein nicht fest, aber einer Lehre sein, von der man im Geiste wirklich weiß, die steht in Übereinstimmung mit dem Zeugnis der Schrift. Das ist sozusagen der Extrakt der Aussage der Bibel, diese reine Lehre. Wenn sie in einer guten Weise gepredigt, verkündet wird, dann wird das kirchliche Lehramt auch die Bibel in allen ihren Teilen in guter und rechter Weise auslegen. Carlyle schreibt, es ist ein sehr spannendes Zitat, beweist nicht gerade die Geschichte der Kirche seit der Reformation unwiderleglich die Unzulänglichkeit der Heiligen Schrift als einzige Richtschnur des Glaubens? Haben nicht alle die verschiedenen Bekenntnisse die Bibel und behaupten sie nicht alle, dass ihre Lehre mit der Bibel übereinstimme? Gibt es wohl einen Sektierer, von dem einseitigen Wiedertäufer bis auf die Schwärmer unserer Tage, der nicht seine Einseitigkeit oder seinen Irrtum durch die Heilige Schrift verteidigt? Muss nicht irgendjemand die Bibel auslegen und darüber entscheiden, inwiefern diese oder jene Lehre mit der Bibel übereinstimmt oder nicht? Und man muss an dieser Stelle auch kritisch sagen, dass die protestantischen Kirchen, die, bei denen das Amt eben nicht diese entscheidende Bedeutung hat, wie etwa in der katholischen Kirche, natürlich hier auch ihr Defizit haben. Nicht? Wenn jeder meint, also beurteilen und entscheiden zu können, wie die Bibel richtig ausgelegt wird, und wenn man anstelle des Bischofs den Theologieprofessor setzt, weil er das eben so schön geschrieben hat und das mir besser gefällt als der andere, dann ist das sicher nicht der richtige Weg, sondern es ist schon sinnvoll, dass Gott nicht als ein diktatorisches Amt, der sozusagen keine andere Meinung mehr zulässt, aber als eine Orientierungshilfe Ämter gesetzt hat, die in der Auslegung der Heiligen Schrift Orientierung geben. Das ist nichts Statisches und nichts insofern Geschlossenes, als das nicht auch erlaubt sei und sogar wichtig und geboten, dass man über die Schrift miteinander spricht und ihre Tiefe, ihre Erkenntnis dadurch oder ihre Tiefe dadurch erkennt, dass man eben in dem Gespräch der Geschwister in einer Bibelstunde oder anders eben auch noch viel mehr auszuloten vermag, als das ein Einzelner kann. Aber es muss an bestimmten Punkten auch gesagt werden, lieber Bruder, liebe Schwester, an dieser Stelle verlässt du den Boden einer gesunden Lehre, die mit der Bibel übereinstimmt. Und dazu ist das Amt da.